Ich lese den Predigttext aus 1. Petrus 3, die Verse 8 bis 17 nach der neuen Genfer Übersetzung. Euch alle schließlich fordere ich dazu auf, euch ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Seid voller Mitgefühl, liebt einander als Glaubensgeschwister, geht barmherzig und zuvorkommend miteinander um. Vergeltet Böses nicht mit Bösem und Beschimpfungen nicht mit Beschimpfungen. Im Gegenteil, segnet, denn dazu hat Gott euch berufen, damit ihr dann seinen Segen erbt. Denkt daran, dass es in der Schrift heißt, wer sich am Leben freuen und glückliche Tage sehen will, der gebe Acht auf seine Zunge, damit sie nichts Böses redet, und auf seine Lippen, damit kein unwahres Wort über sie kommt. Er wende sich vom Bösen ab und tue, was gut ist. Er sei auf Frieden aus und setze sich mit ganzer Kraft dafür ein. Denn der Herr wendet sich denen zu, die seinen Willen befolgen, und hat ein offenes Ohr für ihre Bitten. Doch wo jemand Böses tut, wendet er sich gegen ihn. Wenn ihr also mit unermüdlichem Eifer das tut, was gut und richtig ist, kann euch dann überhaupt jemand etwas Böses antun? Und solltet ihr trotzdem leiden müssen, gerade weil ihr euch nach Gottes Willen richtet, dann seid ihr glücklich zu preisen. Habt keine Angst vor denen, die sich gegen euch stellen, und lasst euch nicht einschüchtern. Ehrt vielmehr Christus, den Herrn, indem ihr ihm von ganzem Herzen vertraut. Und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Aber tut es freundlich und mit dem gebotenen Respekt, immer darauf bedacht, ein gutes Gewissen zu haben. Denn wenn ihr ein vorbildliches Leben führt, wie es eurer Zugehörigkeit zu Christus entspricht, werden die, die euch verleumden, beschämt dastehen, weil ihre Anschuldigungen sich als haltlos erweisen. Und sollte es Gottes Wille sein, dass jemand leiden muss, weil er Gutes tut, dann ist das auf jeden Fall besser, als wenn er leiden muss, weil er Böses tut.
Ich bete. Danke für dein Wort. Danke, dass es heute noch wirkt, was du willst. Und das erbitten wir und erhoffen wir jetzt auch, dass wir mit offenen Ohren und mit offenem Herzen hören und dass du so heilsam auf gute Weise unser Leben veränderst und prägst. Rede du und hilf uns zu hören. Amen. Liebe Schwester, lieber Bruder, wie geht es dir mit solchen Sätzen? Was hörst du? Geschrieben steht eine lange Reihe von Aufforderungen und Befehlen. Und das hast du vermutlich schon oft gehört. Immer wieder wurden dir solche Sätze in Predigten unter die Nase gerieben. Du weißt aber doch eigentlich allzu gut, dass du so leben, dich so verhalten sollst. Und du hörst in diesem Appell vielleicht Kritik daran, dass du es immer mal wieder nicht schaffst, nicht geschafft hast, dass du dich eben nicht so verhalten hast und dass du es allzu oft eben nicht hinbekommst. Und du gehst innerlich vielleicht bei solchen Sätzen auf Verteidigungsposition. Das kennen wir auch aus alltäglichen Gesprächen. Sitzen Frau und Mann beim Essen. Er sagt, was ist das Grüne da in der Soße? Wie antwortet sie? Was denkt ihr? Ideen? Was wird sie sagen? Was wird er sagen? Nein, immer noch, sie. Also mir ist eingefallen, wenn es dir nicht schmeckt, dann geh doch woanders essen. Wenn sie so antwortet, dann hat sie jedenfalls diese Frage als Vorwurf gehört. Dass sie mal wieder etwas gekocht hat, was der Mann nicht kennt. Und was er nicht kennt, das isst er nicht gern. Oder vielleicht hat sie sogar die Feststellung gehört, dass sie eine miserable Köchin ist. Grundsätzlich jedenfalls reagieren wir Menschen eher allergisch auf Befehle. Es ist also nicht ungewöhnlich, wenn du diese Aufforderungen durchaus mit verhaltener Begeisterung hörst. Eben vielleicht auch, weil du solche Sätze schon so oft gelesen und gehört hast. Vielleicht geht es dir so wie in dieser Karikatur, die ich euch mitgebracht habe, die beschreibt, wie wir uns als Christen auch gegenseitig unter Druck setzen und unter Druck setzen lassen. Einfach mal einblenden. Christ, gläubiger Christ, echter gläubiger Christ, bekehrter echter gläubiger Christ, wiedergeborener bekehrter echter gläubiger Christ, bibeltreuer wiedergeborener bekehrter echter gläubiger Christ, praktizierender bibeltreuer wiedergeborener, du Armer, heißt es dann nur noch von oben. So hörst du vielleicht eben nur noch den Appell, noch mehr zu tun, mehr zu lieben, noch barmherziger zu sein und mehr zu spenden, zu geben und immer ein offenes Ohr zu haben, immer Mitgefühl zu zeigen, vorbildlich Christsein zu leben und auch leidensbereit zu sein, es auszuhalten, wenn andere über dich frotzeln, sich über dich lustig machen oder dich vielleicht gar ausnutzen. Du bist doch Christ, du musst dir das doch gefallen lassen. Oder dich vielleicht gar angreifen, dir zu schaden versuchen. Das sollst du alles schlucken? Hörst du unseren Predigttext so als Appell mit schlechtem Gewissen? Oder vielleicht sogar schon mit offenem Widerstand? Das kann doch niemand schaffen. Und ich will das auch nicht mehr. Bei der Planung der Gottesdienste lese ich immer die Predigttexte, die in der Agenda angegeben sind für die jeweiligen Sonntage, die sogenannten Perikopentexte. Und dann überlege ich schon einmal, wo die Reise inhaltlich denn eigentlich dann in ein paar Wochen oder manchmal sind es ja schon Monate hingehen soll. Und ich überlege mir dann ein Thema, das schreibe ich dann ja auch auf und das halte ich meistens dann auch tatsächlich bei der Predigtvorbereitung eben die Zeit später auch ein. Als ich diesen Text hier las, da habe ich ihn ganz anders gelesen, als ich es jetzt euch einmal unterstellt habe. Aus der eigenen Erfahrung allerdings, dass mir solche Texte oft ein schlechtes Gewissen machen oder Druck aufbauen, ja, das kenne ich natürlich auch. Doch als ich diesen Text las, da hat er mich ganz anders berührt. Da habe ich ihn mit einem ganz anderen Ohr gehört. Da öffnete sich vor mir plötzlich ein großer, freier, wunderschöner Raum. So vor meinem inneren Auge sah ich den entstehen. Es war wie ein Traum, kein Albtraum, sondern wirklich ein schöner Traum. Ich dachte nur, ja, so können wir Christinnen und Christen miteinander leben. Ja, so kann Gemeinde Jesu sein. Ja, so könnte ich leben. Sicher, da steckt dann eben auch die Erkenntnis drin, dass ich noch nicht so lebe. Zumindest nicht vollständig, nicht immer, nicht in allem. Und dass Gemeinde davon manchmal geradezu himmelweit entfernt ist. Doch nicht das schlechte Gewissen wurde in mir geweckt, sondern vielmehr die Sehnsucht, so zu leben, das zu erleben. Und so kam ja eben gleich dieses Thema in den Sinn. Ganz anders könnte man leben. Da ist die Perspektive, der Blick dass es so werden kann, dass uns das möglich ist, dass Christus uns das ermöglicht, dass er uns in einen Segensraum stellt. Sieh dir die Hummeln an. Sie fliegen ja reichlich in diesen Tagen. Aber Hummeln können gar nicht fliegen. Also physikalisch gesehen viel zu groß und viel zu schwer. Und doch, sie tun es. Sie fliegen. Und das passt zu dieser Feststellung, dass wir das doch alles gar nicht umsetzen können, was an Forderungen in der Bibel uns begegnet. Und deshalb hat mir dieser Segensspruch auch so gut gefallen. Gott schenke dir die Einstellung der Hummel. Ihr ist es egal, ob andere sagen, dass sie nicht fliegen kann. Sie tut es einfach. Also nicht die Forderung, sondern die Möglichkeit möchte ich dir heute vor Augen malen. So kann Gemeinde sein. Menschen, die miteinander unterwegs sind, weil wir eben eine gemeinsame Vision haben, einen Traum, den wir miteinander träumen und den wir nicht nur träumen, sondern den wir auch umzusetzen versuchen, weil wir entdeckt haben, dass mehr möglich ist, als man gemeinhin denkt. Weil jeder und jede von uns entdeckt hat, dass es dir und mir möglich ist, weil wir tatsächlich in Anführungszeichen fliegen können. Auch wenn menschlich so viel dagegen spricht. Da ist unser ehrliches Mitgefühl mit dem und der anderen. Kein Mitleid. Mitleid hat oft so den Unterton, dass ich schaue auf dich von oben herab. Du bist der Leidende und ich bin der Starke und ich leide jetzt mal mit dir. Nein, sondern echte Sympathie. Also wir tragen miteinander das Schicksal des anderen. Einer trage des anderen Last, so haben wir es im Wochenspruch gehört. Und ganz gleich da, ob der andere an dieser Last, an diesem Schicksal selbst Schuld hat, oder ob es unverschuldet über ihn hereingebrochen ist. Ja, und wir enthalten uns auch dieses wertenden Urteils, weil uns bewusst ist, dass wir allzu oft auch schon falsch geurteilt haben. Wir nehmen einander ernst, respektieren den anderen, die andere mit jeweils ihrer Lebensgeschichte, seinen Erkenntnissen, mit ihrer Theologie, mit seiner Art, den Glauben zu leben und zu gestalten. Wir glauben einander den Glauben, so unterschiedlich wir auch sein mögen und so vielfältig unsere Lebensentwürfe und Erkenntnisse auch sein können. Und wir nehmen den anderen nicht als Bedrohung oder als Konkurrenz wahr, sondern als Bereicherung. Wir können uns freuen an dem, was der andere gut kann. Und wir können das, weil jeder und jede von uns weiß, was er selbst, was sie selbst eben auch gut kann und einbringen kann in die Gemeinschaft. Und jede und jeder kennt eben seine Stärken und tut gerne damit Gutes. Und zugleich seine Schwächen, die gehören doch auch zu uns. Ja, völlig in Ordnung. Und wir freuen uns daran, jeder freut sich mit daran, was der andere einbringt und was so uns selbst ergänzt. Und bevor da zu viel Honig sozusagen draufkommt, es kommt trotzdem zu Konflikten. Da ist nicht immer eitel Sonnenschein. Wenn Menschen miteinander leben, da gibt es auch Meinungsverschiedenheiten. Und nicht das ist gefährlich, dass es die gibt, sondern gefährlich wird es immer dann, wenn es die anscheinend nicht mehr gibt. Weil dann ist zu vermuten, dass man sie unter den Teppich kehrt. Es wird nicht drüber geredet. Streiten will gelernt sein. Streit muss dann aber ausgetragen und bewältigt werden. weil wir eins sind in dem Ziel, wir wollen etwas von der neuen Welt Gottes schon in dieser alten Welt erfahrbar machen, sichtbar machen, erlebbar werden lassen, weil uns dazu Jesus Christus beauftragt und auch befähigt hat. Deshalb können wir so auch mit Konflikten umgehen lernen, weil der Streit dazu dient, dieses Ziel möglichst gut anzuvisieren, auf dieses Ziel hin möglichst gut unterwegs zu sein. Und weil es nur gemeinsam zu schaffen ist. Das schafft keiner alleine. Und je kleiner eine Gruppe, desto schwieriger wird es. Da ist es wichtig, dass so viele wie möglich mitmachen. Und so kannst du über den anderen, die andere gut denken, ihn segnen, sie segnen. Auch wenn du gerade mit ihr oder ihm im Clinch liegst. Um die Sache wird miteinander gerungen. Und auch dann, wenn es zu keiner Einigung kommt, wenn unterschiedliche Positionen stehen bleiben, und das geschieht in Kirche immer wieder, schon seitdem es Kirche gibt, schon die Jünger Jesu haben das miteinander durchgelebt und erlebt. Also auch selbst dann, das hält die Gemeinschaft aus, weil wir ja auch wissen, dass unsere Erkenntnis Stückwerk ist. Und wir sind fähig, eben auch Kompromisse zu schließen. Und Fehler, bitte, Fehler dürfen gemacht werden. Denn wo gehobelt wird, da fallen auch Späne, sagt man im Volksmund. Wo Menschen etwas wagen und ausprobieren, wo Menschen eben nicht die Hände in den Schoß legen, sondern sich aufmachen und etwas tun, da wird eben auch das eine oder andere schiefgehen. Das gehört dazu. Und wie genial ist das, wenn du und ich, wenn wir dennoch, trotz all dem, was ich gerade auch beschrieben habe, was auch dazu gehört, wenn wir dennoch übereinander nur Gutes sagen. Wenn wir offen und ehrlich auch Feedback üben können, also auch das ansprechen können, was nicht gut gelungen ist. Aber das eben immer so tun, dass es weiterhilft. Und wir immer zuerst eben auch das sehen und das auch sagen, was alles schon gut ist und gelungen ist. Und dann konstruktiv rangehen und Vorschläge machen lassen. Die anderen darum bitten, doch bitte schön zu sagen, was ich noch besser machen kann. So üben wir in einer geschützten Gemeinschaft miteinander die Nachfolge Jesu. Das ist Gemeinde. Gemeinde ist Übungsfeld. Ist ein so von Jesus Christus eröffneter Freiraum und Schutzraum, in dem wir uns ausprobieren können und lernen können. So eben wie die Jünger damals um Jesus herum. Genau das war ihre Aufgabe, so von Jesus zu lernen, sich auszuprobieren. Und sie haben auch so manches hören müssen von Jesus, wo es eben daneben gegangen ist, aber immer mit enormer Wertschätzung und Liebe und so, dass es aufhalf und weiterhalf. Und wenn nicht hier in Gemeinde, ja bitteschön, wo sollen wir das denn sonst tun, einüben, ausprobieren, eben so ganz anders zu leben? Denn das Ziel, das wir gemeinsam haben, das liegt doch darin, dass in dieser alten Welt dann auch zu leben. Mittendrin, also in der Gesellschaft. Jeder und jede Einzelne von an seinem, an ihrem Platz in der Familie, in der Nachbarschaft, in den Betrieben, Arbeitsstätten, wo auch immer sonst, in Vereinen, an allen möglichen Stellen eben, wo wir so unterwegs sind. Wir können dort leben als Menschen, die die anderen segnen. Das ist doch ein enormes Vorrecht, oder? Wow, wir können die anderen segnen. Segnen, also gute Worte für sie finden und aussprechen und sie damit unter Gottes Schutz stellen, sie Gott anbefehlen und auch anfangen zu tun, das Gute für und an den anderen. Das kann Anklang finden. Es kann aber auch reizen, über uns die Nase zu rümpfen, über uns zu spötteln, uns vielleicht auszunutzen oder gar uns zu schaden, wie auch immer, und uns schlecht zu machen. Da bezeichnen uns andere dann vielleicht naserümpfend als ach, diese Frommen oder gar diese Oberfrommen. Oder sie nennen uns vielleicht ironisch Gutmenschen. Das ist ja so ein Modewort geworden für alle, die wirklich die guten Dinge im Blick haben und auf dem Herzen tragen. Und wir werden, dessen müssen wir uns gewiss sein, mit Argusaugen beobachtet. Und jeder kleine Fauxpas wird von unseren Mitmenschen fein säuberlich notiert und vielleicht sogar genüsslich an die Öffentlichkeit gezerrt. Aber das muss uns doch nicht einschüchtern. Denn wer weiß besser als wir selbst, dass wir nicht vollkommen sind? Und wer weiß besser als wir selbst, dass Gott uns nicht liebt, weil wir so tolle und fehlerfreie Menschen wären, sondern er liebt uns, weil er das will. Punkt. So wie er auch diese Menschen liebt, die vielleicht so schäbig oder wie auch immer über uns denken oder uns behandeln. Doch wir haben doch diesen riesen Vorteil, dass wir wissen, Gott vergibt uns unsere Fehler. Und er geht mit uns auf unserem Weg und will uns helfen zu lernen. Wir müssen uns nicht besser dünken als die anderen Menschen. Aber auch nicht geringer. Wir dürfen um unseren Wert wissen. Wir dürfen wissen und uns immer wieder daran erinnern, uns zusprechen lassen, dass wir bei Gott und von Gott extrem unendlich wertgeschätzt und geliebt sind. Wir sind Gottes Kinder. Und seinem Sohn können wir vertrauen, denn er kennt das Leben. Er war Mensch wie du und ich. Und er hat es geschafft, so ganz anders zu leben. Und er will uns helfen, ihm auf dieser Spur zu folgen. Wir dürfen und wir können Hoffnungsmenschen sein. Wir dürfen hoffen, dass wir miteinander und jeder einzelne von uns auch für sich diesen von Christus uns eröffneten Raum des Segens und der Lebensfreude und der gelingenden Gemeinschaft Schritt für Schritt erobern. Wir dürfen hoffen, dass in uns und mitten unter uns etwas von der Herrschaft Gottes aufleuchtet, aufblitzt. Wir dürfen hoffen, dass Menschen davon angezogen sind und uns fragen, was denn dahinter steckt. Und wir dürfen miteinander üben und lernen, auf ihre Fragen zu antworten. Wie können wir von unserem Glauben so reden, dass es für die Menschen um uns herum verständlich ist? Das können wir miteinander einüben. Dass es eben auch zugleich werbend ist und einladend, aber nicht überredend und schon gar nicht manipulativ, aber überzeugend, weil es in unserem Leben sichtbar wird. Wir können lernen, von unserer Hoffnung zu reden, die über diese Welt hinausreicht, die sich nicht von den uns bekannten Dimensionen Zeit und Raum einengen und begrenzen lässt, sondern die jenseits dieser Grenzen liegt. ein Leben in anderen Dimensionen. Wir können reden von einem Leben, das noch viel schöner ist als das Schönste, was wir hier und heute und gestern und morgen erlebt haben, erleben können, erleben werden. Und davon dürfen wir auch gerne schwärmen. Von dem, was wir schon erleben und von dem, was wir hoffen und worauf wir uns freuen. Auch wenn wir nicht wissen, wie das genau sein wird. Aber Hummeln wissen ja auch nicht, wie Fliegen ist, bevor sie es tun. Amen.